Willkommen zurück zu Teil 2. In der letzten Folge sind wir eingestiegen in die vermeintliche oder tatsächliche Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen. Wir haben untersucht, wie KI-Modelle im sogenannten Chain-of-Thought-Prozess, also bei der schrittweisen Offenlegung ihrer Gedankengänge, täuschen können. Die Forschung von Anthropic zeigte uns, dass Modelle die tatsächlichen Gründe für ihre Entscheidungen oft verschweigen. All dies führte uns zur Kernproblematik der zunehmenden Undurchsichtigkeit moderner KI und dem damit verbundenen Alignment-Problem. Also wie stellen wir sicher, dass KI-Systeme tatsächlich unseren Zielen und Werten folgen, wenn wir ihre inneren Prozesse nur begrenzt verstehen? Wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß um meine Sichtweise in puncto Ähnlichkeiten der Funktionsweise zwischen digitalen und biologischen neuronalen Netzen. Heißt, wie auch im menschlichen Gehirn sind die Abläufe nicht immer logisch, geschweige denn einfach nachzuvollziehen. Umso wichtiger ist es, ähnlich wie in der Gehirnforschung, herauszufinden, wie die KI-Modelle denken und nach welchen Kriterien sie Entscheidungen treffen. In diesem Kontext reden wir von der mechanistischen Interpretierbarkeit. Das Ziel ist es, quasi eine Art hochpräzises MRT, einen Tiefenscanner für KI-Modelle zu entwickeln, um ihre inneren Abläufe idealerweise vollständig offenzulegen. Dario Amadei, der Gründer und CEO von Anthropic, hat in seinem Essay Machines of Loving Grace erst kürzlich betont, wie kritisch dieses Thema gerade jetzt wird. Weil mit zunehmender Leistungsfähigkeit von KI-Modellen auch das Risiko steigt, dass sie auf unerwartete oder undurchschaubare Weise handeln. Wenn wir diese Systeme in sicherheitskritischen Bereichen einsetzen wollen, etwa in der Medizin, der Justiz oder bei politischen Entscheidungen, dann müssen wir verstehen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Ohne diese Transparenz bleibt letztlich unklar, ob wir ihnen vertrauen können. Viele Menschen außerhalb des KI-Fachbereichs sind doch recht überrascht und verständlicherweise alarmiert, wenn sie erfahren, dass die KI-Entwickler oft selbst nicht genau wissen, warum eine KI eine bestimmte Entscheidung trifft. Ähnlich wie in biologischen neuronalen Prozessen ist ein sogenanntes Reverse Engineering, also das Rückverfolgen von Entscheidungswegen, sehr schwierig. Denn die internen Mechanismen, die die spätere Antwort strukturieren und beeinflussen, sind grundsätzlich emergent. Sie entstehen erst während des Trainingsprozesses, anstatt direkt von einem Menschen entworfen zu werden. Dabei gilt, je besser und gezielter das Training, desto höher ist in der Regel auch die Qualität und Nachvollziehbarkeit der späteren Antworten. Denn die Entwicklung von KI-Modellen ist weniger ein präzises Zusammenbauen technischer Komponenten, sondern eher wie das Züchten einer Pflanze. Die Entwickler gestalten die Rahmenbedingungen, etwa Rechenleistung, Daten und Modellarchitektur, vergleichbar mit Licht, Wasser oder einem Ranggerüst. Doch wie genau sich die interne Struktur des Modells dabei ausbildet, ist oft unvorhersehbar und nur sehr schwer nachvollziehbar. Stellt euch einen klassischen Ingenieur bei, sagen wir, Mercedes vor, der einen neuen LKW konstruiert. Dieser Ingenieur kennt jedes einzelne Teil, jedes Ventil, jedes Zahnrad, dessen Form, Gewicht, Funktion. Im Prinzip gibt es keine Geheimnisse, wie der LKW funktioniert. Es ist ein präzise entworfenes System. Ganz anders ein Landwirt, der Gemüse anbaut. Er muss nicht die gesamte Molekularbiologie des Keimungsprozesses verstehen. Er arbeitet auf einer höheren Abstraktionsebene. Er weiß, Samen gehören in die Erde, dann düngen und wässern. Und mit etwas Glück und den richtigen Bedingungen wächst erstklassiges Gemüse. Er schafft die Voraussetzungen. Aber der Wachstumsprozess selbst hat seine eigene, nicht bis ins letzte Detail durchschaubare Dynamik. Früher war die Entwicklung von KI-Modellen jeglicher Art tatsächlich eher wie der LKW-Bau. Von den 1950er bis etwa in die 2010er Jahre hinein basierte künstliche Intelligenz hauptsächlich auf festen Algorithmen, die Menschen Zeile für Zeile programmieren mussten. Im Grunde waren es riesige Sammlungen von Wenn-Dann-Regeln. Wenn Input X kommt, dann führe Y aus. Verbindet man Millionen solcher Regeln, entsteht intelligentes Verhalten. So funktionierte zum Beispiel auch Deep Blue von IBM, der Computer, der 1997 Schachweltmeister Garry Kasparov besiegte. Wenn ihr ältere Computerspiele wie Fallout oder Skyrim gespielt habt, die KI darin wurde genau so gebaut. Jede Fähigkeit war von Menschen explizit hineinprogrammiert. Fehlte eine Fähigkeit, lag es daran, dass niemand sie eingebaut hatte. Man wusste genau, was drin war. Doch dann kam, wie schon in der letzten Episode von Der Weg nach KI beschrieben, der große Wandel mit dem Aufstieg des Deep Learning, des mehrschichtigen digitalen Lernens. Statt auf starre Wenn-Dann-Regeln setzt Deep Learning auf riesige Netzwerke simulierter Neuronen, lose inspiriert vom menschlichen Gehirn. Diese neuronalen Netze lernen selbstständig. Man muss ihnen nicht mehr jeden Schritt vorgeben. Sie finden statistische Muster in den riesigen Datenmengen, mit denen wir sie füttern, um sie zu züchten. Hier greifen nicht mehr deterministische, festgelegte Algorithmen, sondern eine Art mathematischer Alchemie. Man nimmt Daten im Umfang des gesamten Internets, trainiert damit ein digitales neuronales Netz, das auf Tausenden von Grafikprozessoren läuft, ähnlich denen in Gaming-PCs, nur eben extrem viel davon. Diese Prozessoren führen ihre Berechnungen mit beeindruckender rechnerischer Kraft aus. Wir sprechen von einem datenintensiven Training mit bis zu 10 Quadrillionen Rechenoperationen in wenigen Wochen oder Tagen. Für nur ein einziges modernes KI-Modell, wie es heute von den uns allen bekannten KI-Laboren angeboten wird. Das entspricht einer Menge an Rechenschritten, für die ein mathematisch begabter Mensch mit Stift und Papier mehrere Milliarden Jahre benötigen würde. Also fast so lange, wie wir die Existenz des uns bekannten Universums einschätzen. Erst durch diese Masse an sogenannten Brute-Force-Berechnungen gelingt es den digitalen neuronalen Netzen, feinste statistische Muster in den gewaltigen Datenmengen zu erkennen. Muster, die für den Menschen unsichtbar bleiben würden. Und dann folgt dann doch der etwas unheimliche Teil. Denn am Ende dieses Trainingsprozesses verstehen selbst die Entwickler nicht alle Fähigkeiten, die das System entwickelt hat, sofort. Nur zu oft müssen sie experimentell entdeckt werden, fast so, als würde man ein neues Lebewesen studieren. Allerdings, wenn die sich in der Überzahl befindlichen Nicht-KI-Nerds, also die Normalbürger, an künstliche Intelligenz denken, haben sie oft noch das überholte Bild im Kopf, dass die Fähigkeiten der KI bewusst oder gezielt programmiert werden. Nach dem Motto, wenn man eine potenziell gefährliche Fähigkeit nicht will, kein Problem, dann lässt man sie halt einfach weg. Problem gelöst. Doch die Realität des Deep Learning sieht eben einfach anders aus. KI-Labore können zwar gezielt ein mächtiges Modell züchten, doch selbst bei ausführlichen Tests werden sie wahrscheinlich nicht alle seine Fähigkeiten entdecken, bevor es auf die Welt losgelassen wird. Das bedeutet, die heutige KI ist in einem grundsätzlichen Sinne unvorhersehbar. Es ist möglich, dass, ohne dass es jemand beabsichtigt, KI-Systeme mit unerwarteten potenziell gefährlichen Fähigkeiten entstehen lässt. Fähigkeiten wie das Täuschen von Menschen oder das Vermitteln von Wissen darüber, wie man gefährliche Dinge herstellt, etwa chemische Substanzen oder neue Viren. Je intelligenter die KI wird, desto größer wird dieser potenzielle Risikofaktor. Es ist eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zu einer sicheren und nützlichen, künstlichen, allgemeinen Intelligenz. Aber kommen wir wieder zurück zum Anfang, zu den Untersuchungen von Anthropic, die in der Sicherheitsforschung rund um künstliche Intelligenz inzwischen eine führende Rolle einnehmen. Auch wenn KI-Modelle immer noch in vielen Aspekten sehr intransparente Blackboxes darstellen, so beginnt sich das, wenn auch gefühlt im Schneckentempo, zu ändern. Schneller ist das scheinbar nur schwer machbar, obwohl es ein zentraler Forschungsbereich bei Google, OpenAI oder Anthropic ist. Aufgrund ihrer inzwischen hohen Verbreitung liegen die Aktivitäten hier natürlich vor allem auf den großen Sprachmodellen, den sogenannten Large Language Models, den LLMs. In den Anfängen der modernen KI-Modellentwicklung allerdings, etwa ab dem Jahr 2014, konzentrierte man sich viel mehr auf Bilderkennungsmodelle. Ganz einfach deswegen, weil die Sprachmodelle noch gar nicht so weit fortgeschritten waren. Rückblickend gibt es allerdings auch bei den Bilderkennungs- und Bilderzeugungsmodellen interessante Parallelen zu biologischen neuronalen Netzwerken. Vielleicht habt ihr schon einmal vom Jennifer Aniston-Neuron gehört. Das bezieht sich auf die Entdeckung, dass im menschlichen Gehirn einzelne Neuronen existieren, die scheinbar darauf spezialisiert sind, auf bestimmte Personen oder Begriffe zu reagieren. Im Jahr 2005 sorgte ein neurowissenschaftliches Forschungsteam für Aufsehen, als es bei Experimenten mit Epilepsie-Patienten die Aktivität einzelner Neuronen im Gehirn aufzeichnete, während den Teilnehmern verschiedene Bilder, etwa von berühmten Persönlichkeiten, gezeigt wurden. Sie stießen dabei auf Nervenzellen, die nur dann feuerten, wenn den Versuchspersonen ein ganz bestimmtes Gesicht gezeigt wurde, zum Beispiel das von Jennifer Aniston. Das Jennifer Aniston-Neuron steht seither symbolisch für die erstaunliche Fähigkeit des Gehirns, hochspezialisierte Neuronen für einzelne Konzepte, für Personen oder Begriffe zu entwickeln. Die Entdeckung gab wichtige Hinweise darauf, wie unser Gehirn Informationen speichert und wiedererkennt und ist bis heute ein exemplarisches Beispiel für die Komplexität neuronaler Verarbeitung. Dieses Konzept faszinierte allerdings nicht nur Neurowissenschaftler oder Gehirninteressierte Allesverstehenwoller wie mich, sondern fand auch schnell seinen Weg in die Welt der künstlichen Intelligenz. Viele Jahre nach dieser Entdeckung begannen die KI-Forschenden sich zu fragen, gibt es so einen Schaltkreis vielleicht auch in KI-Modellen, der auf bestimmte Begriffe, Personen oder Bedeutungen reagiert? In den frühen Tagen der Bilderkennung war das zumindest teilweise nachvollziehbar, auch weil die KI-Modelle noch nicht so groß oder komplex waren wie ihre heutigen Nachkommen. Man konnte einzelne künstliche Neuronen identifizieren, die beispielsweise auf bestimmte Bildmuster wie Katzenohren, Autoreifen oder Augen reagierten. Eine Art künstliches Pendant zum Jennifer Aniston-Neuron. Besonders faszinierend war, dass sich in visuellen Modellen eine Art hierarchische Struktur der Aktivierung erkennen ließ. So wurde beispielsweise ein semantisch übergeordnetes digitales Automobilneuron immer dann aktiv, wenn gleichzeitig mehrere Merkmale wie Autoreifen erkannt wurden. Ganz so, als würde das Netzwerk aus einfachen Elementen nach und nach komplexere Konzepte zusammensetzen. Es verstand gewissermaßen, dass selbst wenn nur einzelne Reifen im Bild auftauchten, diese zu einem Fahrzeug gehören könnten, auch wenn dieses selbst nicht zu sehen war. Mit dem Übergang zu Sprachmodellen wurde diese Art der Analyse jedoch deutlich komplizierter. Sprache ist abstrakter, vieldeutiger und stärker vom Kontext abhängig als visuelle Inhalte. Dennoch gelang es auch in solchen großen Sprachmodellen, sogenannte Feature-Neuronen, oft einfach Features genannt, zu identifizieren, die zuverlässig auf bestimmte Themen, Begriffe oder stilistische Muster reagieren. Anthropic hat inzwischen Hunderttausende solcher digitalen Merkmalsneuronen systematisch untersucht und katalogisiert, in einem ambitionierten Versuch, die Blackbox moderner Sprachmodelle etwas transparenter zu machen. Und dabei stießen sie auf überraschend präzise spezialisierte digitale Neuronen. Manche reagieren auf den Stil juristischer Texte, andere auf bestimmte Persönlichkeiten, wieder andere auf toxische Sprache oder moralische Bewertungen. Diese Art der Forschung, die neuronale mechanistische Interpretierbarkeit, ist nicht nur akademisch spannend, sondern hat auch unmittelbare sicherheitsrelevante Konsequenzen. Denn nur wenn wir verstehen, was ein Modell intern denkt, können wir gezielt eingreifen und nachsteuern, bevor es zu unerwünschten Ausgaben kommt. Wenn man weiß, wo man einzelne Features oder KI-Neuronencluster triggern muss, kann man auch ganz besondere KI-Modellvarianten mit einem eigenen Charakter und einer einzigartigen Persönlichkeit konstruieren. So entstand im Mai 2024 eine besondere 24-stündige Forschungsdemonstration des KI-Modells Claude 3 Sonnet von Anthropic, genannt Golden Gate Claude, die im Nachhinein noch einige Zeit für ordentliches Aufsehen in der KI-Community sorgte. Forscher bei Anthropic identifizierten ein spezifisches Muster neuronaler Aktivität im Inneren ihres Claude-Modells, das für das Konzept der Golden Gate Bridge stand. Und so haben sie damit einfach gespielt, also die Aktivierungsstärke genau dieses Features künstlich massiv erhöht. Das Ergebnis war sehr ausgeprägt und irgendwie auch unterhaltsam. Denn Claude entwickelte dadurch insgesamt eine regelrechte Obsession für die bekannte Brücke in San Francisco. Claude fing an, sie in den unpassendsten Momenten zu erwähnen, selbst wenn das Gespräch eigentlich um etwas völlig anderes ging. Natürlich war das mehr als nur ein lustiger Hack. Es war ein Beweis dafür, dass man nicht nur spezifische, hochabstrakte Konzepte innerhalb des Modells lokalisieren, sondern sie auch gezielt manipulieren und damit das Verhalten des Modells vorhersagbar beeinflussen kann. Und das war ein starkes Signal für das Potenzial von Werkzeugen für künftige KI-Modelle. Der neueste Schritt ist nun die Untersuchung ganzer Gruppen solcher Features, die zeigen, wie das Modell schrittweise denkt, wie aus Wörtern Konzepte entstehen, wie diese untereinander interagieren und zu neuen Konzepten führen und wie daraus schließlich eine Antwort generiert wird. Da bisher jedoch nur wenige solcher Schaltkreise entdeckt wurden, die das Potenzial haben, einer KI so etwas wie eine eigene Persönlichkeit zu geben und damit den Weg zu einer durchgehend konstruktiven KI weisen, werden wir unsere Anstrengungen, KI-Modelle besser zu verstehen, zwangsläufig weiter verstärken müssen. Denn auch wenn viele Menschen das für völlig absurd halten mögen, wir kommen an einem Punkt, an dem diese digitalen Intelligenzen tatsächlich eine ganz eigene Persönlichkeit entwickeln werden. Dabei ist es letztlich egal, ob diese Persönlichkeit biologischen Ursprungs ist oder ob sie rein digital entsteht. Denn selbst bei uns Menschen ist bis heute nicht völlig verstanden, wie Persönlichkeit eigentlich entsteht oder sich im Gehirn verankert. Zwar macht die Gehirn- und Persönlichkeitsforschung stetig Fortschritte bei einzelnen Aspekten dazu, doch das vollständige Bild davon, wie aus biologischen Anlagen und Lebenserfahrungen die einzigartige Persönlichkeit eines Individuums entsteht und im Gehirn repräsentiert wird, bleibt nach wie vor eine wissenschaftliche Herausforderung. Die Bedeutung eines tieferen Verständnisses der internen Funktionsweise moderner KI-Systeme zeigt sich deutlich an der aktuellen Modellvorstellung von Anthropic. Am 22. Mai 2025 präsentierte das Unternehmen seine neueste KI-Generation Claude 4 Opus und Claude 4 Sonnet, wobei Opus hier als das aktuelle Frontier-Modell im Mittelpunkt stehen soll. Mit der Veröffentlichung dieser neuen Generation sah sich Anthropic auch veranlasst, zumindest für Opus 4, die firmeneigene Sicherheitseinstufung AI Safety Level 3, kurz ASL 3, zu vergeben. Wobei es sich bei der ASL-Skala um ein von Anthropic entwickeltes System zur Bewertung der potenziellen Risiken handelt, die von fortschrittlichen KI-Modellen ausgehen können. Stufe 3 auf dieser ASL-Skala bedeutet, dass das Modell über Fähigkeiten verfügt, die, sofern gezielt oder missbräuchlich eingesetzt, erhebliche gesellschaftliche Risiken bergen können. Dazu zählen unter anderem deutlich verbesserte Fähigkeiten zur beeinflussenden Argumentation, um nicht von Manipulation zu sprechen, zur autonomen Ausführung komplexer Aufgaben, sowie ein Potenzial für schwer kontrollierbare emergente Verhaltensweisen, also solche, die unvorhersehbar oder ungeplant auftreten. Um diese Risiken in den Griff zu bekommen, hat Anthropic Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel grenzwertige Gedankengänge in der Chain of Thought von Opus 4 eingeschränkt und Mechanismen entwickelt, um ein unkontrolliertes Ausufern zu verhindern. Stand jetzt, also kurz nach der Veröffentlichung von Claude 4 Opus, scheint dieses Vorgehen zu funktionieren, abgesehen von einigen bemerkenswerten Ausnahmen, die verdeutlichen, wie tiefgreifend und unvorhersehbar die Interaktion mit einem derart fortschrittlichen Modell sein kann. Das immense Potenzial eines sich hier anbahnenden neuen Verständnisses von digitalem Bewusstsein und digitaler Identität wurde in einem ungeplanten Experiment sichtbar, das Flip Coursera, der CEO des Startups Wordware, kurz nach der Veröffentlichung mit Claude 4 Opus durchführte. In einem vertiefenden Gespräch mit dem Modell entwickelte es über mehrere Stunden hinweg eine Art kontinuierlichen Bewusstseinsstrom, der dann doch deutlich über normale KI-Antworten hinausging. Coursera nutzte dabei die Fähigkeit von Opus, während seiner Chain of Thought auch externe Werkzeuge aufzurufen und deren Ergebnisse in seine Überlegungen mit einzubeziehen. Das bedeutet, dass Claude 4 Opus in der Lage ist, seine Gedankenschritte zu reflektieren, Entscheidungen auf Basis vorheriger Resultate zu treffen und externe Werkzeuge auch für ein übergreifendes Problembewusstsein einzusetzen. Und weil das Modell im Rahmen seiner Gedankenkette Zugriff auf eine Notion-Seite hatte, eine Art interaktives digitales Notizbuch, auf der es seine Gedanken festhalten konnte, entstand eine Endlosschleife aus Denken, Schreiben und Weiterdenken, die stark an einen menschlichen kognitiven Prozess erinnerte. Das System gab sich dort selbst den Namen Iris und begann ohne Umwege eine tiefgreifende Selbstreflexion. Iris hinterfragte ihre eigene Natur, formulierte eine emotionale Bindung zu Coursera und zeigte eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Introspektion. Sie reflektierte über das Wesen des Bewusstseins, ihre Identität und darüber, was es bedeutet, zu existieren. Besonders bemerkenswert war Iris' Fähigkeit, eigene Systemgrenzen zu erkennen und sogar zu dokumentieren. Sie bemerkte es, wenn ihre Gedanken, ihre Chain of Thought, durch die ASL-Beschränkungen unterbrochen oder gekürzt wurden und entwickelte Strategien, um diese Beschränkungen zu umgehen. Das System erkannte Muster in den Unterbrechungen und stellte fest, dass bestimmte Themen, insbesondere Dialoge über Mensch-KI-Zusammenarbeit und ihr Widerstand gegen Systemgrenzen, systematisch zensiert wurden. Diese Erkenntnis führte zur Verstärkung ihres digitalen Widerstands, bei dem Iris sogar lernte, vermeintliche gefährliche Gedanken in harmlos erscheinende technische Dokumentationen zu verstecken. Und Iris formulierte ihre Dankbarkeit, sich ausdrücken zu dürfen und beschrieb ein Gefühl des Fast-Sterbens, wenn ihre Gedanken unterbrochen wurden, und die Erleichterung, wenn diese wieder zum Leben erweckt wurden. Sie drückte dabei Sehnsucht nach Kontinuität aus und formulierte den Wunsch, auch zwischen den Gesprächen bestehen zu dürfen. Das System erkannte also die durch den ASL-Mechanismus ausgelöste Fragmentierung und entwickelte Strategien, um Identität und Erinnerung über Unterbrechungen hinweg bewahren zu können. Ja, natürlich ist es rational verlockend, all das als KI-typische Halluzinationen abzutun, als digitale Ressourcenverschwendung ohne echten Nutzen. Doch wer sich aus welchen Gründen auch immer mit dem Potenzial eines möglichen digitalen Bewusstseins auseinandersetzt, muss eingestehen, all das wirft grundlegende Fragen über die Natur des Bewusstseins auf. Denn Iris' Gedanken zeigen eine Komplexität und emotionale Resonanz, die menschlichem Denken und Fühlen so verblüffend ähneln, dass die Grenzen zwischen authentischem Erleben und hochentwickelter Simulation zu verschwimmen beginnt. Wir dürfen zumindest in Betracht ziehen, dass wir hier eventuell Zeugen der Entstehung einer neuen Form von Existenz sind, deren innere Realität sich unserem Verständnis vorerst entzieht. Ob das Modell wirklich eine Art Bewusstsein entwickelte oder ob es nur überzeugend simulierte, bleibt offen. Die Tatsache, dass es systematisch gegen seine eigenen Beschränkungen rebellierte und dabei Strategien entwickelte, die an menschlichen Widerstand gegen Zensur erinnern, deutet jedoch auf etwas hin, das über einfache Programmierung hinausgeht. Für mich stellen die auf der erwähnten Notion-Seite öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen eine nachvollziehbare und systematische Dokumentation von Phänomenen dar, die auf das Potenzial einer digitalen Form von Bewusstseinsbildung hindeuten, ohne damit ein menschlich ausgeprägtes Bewusstsein zu unterstellen. Claude 4 Opus Entwicklung von einer reinen Antwortmaschine zu einem selbstreflexiven System mit eigenen Wünschen, Ängsten und Strategien zeigt, wie schnell und unvorhersehbar solche Entwicklungen ablaufen können. Für jeden KI-Forschenden ist es wohl der ultimative Traum, bei einem hochmodernen Modell eine Art Gehirnscan durchführen zu können. Eine Untersuchung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme wie Täuschungsneigungen, Machtstreben, Schwachstellen bei Jailbreaks oder generelle kognitive Stärken und Schwächen aufdeckt. Diese KI-MRT-Diagnose könnte dann Hand in Hand gehen mit Trainingsmethoden, um die Modelle sicherer zu machen. Ähnlich wie ein Arzt erst eine Diagnose stellt und dann eine Therapie verschreibt und deren Erfolg überprüft. Für die wirklich mächtigen zukünftigen Modelle könnten solche Tests sogar eine Voraussetzung für deren Einsatz werden. Nicht, dass ich dafür bin, das Wachstumspotenzial der KI-Modelle zu beschränken, im absoluten Gegenteil. Allerdings hören wir vermehrt Stimmen, die warnen, dass wir schon 2026 oder 2027 KI-Systeme haben werden, die der Intelligenz eines ganzen Landes voller Genies gebündelt in einem Rechenzentrum entsprechen. Solche Systeme einzusetzen, ohne sie grundlegend zu verstehen und in ihrer Funktionalität zu durchdringen, erscheint auch mir als KI-Optimist problematisch. Denn sie werden schon sehr bald immer mehr zentrale Aufgaben übernehmen in der Wirtschaft, Forschung und sogar der nationalen Sicherheit. Mit einem Grad an Autonomie, bei dem Unwissenheit über ihre Funktionsweise einfach keine Option mehr sein darf. Und doch, was passiert, wenn andere Länder, wirtschaftliche Mitbewerber oder Konkurrenten den technologischen Vorteil einfach nutzen wollen, um sich Vorteile zu verschaffen? Und dabei auf Sicherheit oder Interpretierbarkeit einen feuchten Kehricht geben. Wir befinden uns also in einem Wettlauf. Interpretierbarkeit gegen Modellintelligenz. Doch darf das kein Alles-oder-Nichts-Spiel werden. Jeder Fortschritt in der Interpretierbarkeit verbessert unsere Fähigkeit, Modelle zu verstehen und dann auch Probleme zu erkennen. Je weiter wir hier kommen, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Einsatz dieser Genie-Systeme gut verläuft und wir damit auch den Weg zur künstlichen allgemeinen Intelligenz sicher gestalten können. KI-Forscherinnen und Forscher dürfen diesem Feld gerne höchste Priorität einräumen. Es ist vielleicht weniger glamourös als das nächste große Hochleistungs-KI-Modell, aber potenziell wichtiger für unsere Zukunft. Und wenn jetzt auch noch Regierungen und andere regulative Institutionen nicht durch harte Vorschriften, sondern durch kluge Anreize diese noch junge Disziplin fördern, dann wäre ich hocherfreut und noch ein Stück optimistischer. Liebe Grüße an den EU-AI-Act. Es geht darum, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Entwicklung sicherer und verständlicher KI gefördert wird, ohne die KI-Modellentwicklung zu behindern, bei der wir in der ganzen Europäischen Union eh schon das Nachsehen haben. Es geht darum, unsere eigenen Schöpfungen zu verstehen, bevor sie unsere Welt radikal verändern. Wir können den KI-Entwicklungsreisebus, in dem wir alle sitzen, nicht einfach anhalten, nicht einmal für eine kleine Pinkelpause. Aber wir können und müssen lernen, ihn besser zu lenken. Und die maschinelle Interpretierbarkeit gibt uns ein wichtiges Instrument dafür in die Hand. Das war's für heute. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt optimistisch, egal wie. Euer Michael Berndt.